Ja, wir kommen heute Abend zu 3. Mose, zu den Kapiteln 4 und 5. In diesen beiden Kapiteln wird das Sündopfer und danach das Schuldopfer behandelt. Es geht bei beiden Opfern um Sünde und um Sünden und dann um die Schuld, die wir uns durch unsere Sünden aufhäufen. Und die Schuld wächst Tag für Tag. Die Schuld der sündigen Taten. Wir lesen im Kapitel 4 die drei ersten Verse. 3. Mose 4, die drei ersten Verse. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich: Wenn jemand aus Versehen sündigt gegen irgendeines der Verbote des Herrn, die nicht getan werden sollen, und irgendeines von ihnen tut, wenn der gesalbte Priester sündigt nach einem Vergehen des Volkes, so soll er für seine Sünde, die er begangen hat, dem Herrn einen jungen Stier ohne Fehl darbringen zum Sündopfer. Hier haben wir also die Bezeichnung dieses Opfers, Sündopfer. Es wird auch gesagt, dass dieses Opfer dargebracht werden musste. Das ist das erste Mal jetzt ausdrücklich so formuliert. Und wir haben gesehen, dass sowohl Brandopfer als auch Speisopfer freiwillig waren. Und das soll uns bewusst machen, dass Gott nicht genötigt war, seinen Sohn in die Welt zu senden, dass der Sohn nicht genötigt war, Mensch zu werden, sondern dass Gott das aus seinem freien Wohlgefallen heraus tat, dass der Sohn Gottes willig Mensch wurde und sich Gott opferte. Nun, Gott wollte Menschen erlösen. Und weil Gott das wollte, wurde das Sündopfer zur sittlichen Notwendigkeit. Wenn Gott retten will, dann muss ein Sündopfer sein. Aber dass Gott retten will, dazu besteht keine Notwendigkeit. Gott musste nicht retten. Das sollen wir immer bedenken. Und Gott immer neu dafür danken, dass er es wollte, und weil er uns retten wollte, musste, wie der Herr selber sagt, der Christus dies leiden. Lukas 24. Darum musste das Sündopfer sein Tod sein. Besondere Merkmale dieses Opfers: das Blut des Sündopfers, von Zweien wird das gesagt, nicht von allen, wurde ins Heiligtum getragen. Kapitel 4, Vers 5: Der gesalbte Priester nehme vom Blut des Stieres und bringe es in das Zelt der Zusammenkunft, und der Priester tauche seinen Finger in das Blut und sprenge vom Blut siebenmal vor dem Herrn gegen den Vorhang des Heiligtums hin. Das war nur beim Sündopfer der Fall. Das restliche Blut wurde am Fuß des Altars ausgeschüttet. Auch das war weder beim Brandopfer noch beim Friedensopfer der Fall. Im Vers 7 steht das: Und der Priester tue vom Blut an die Hörner des Altars des wohlriechenden Räucherwerks, der im Zelt der Zusammenkunft ist vor dem Herrn, und alles Blut des Stieres soll er an den Fuß des Brandopferaltars gießen. Und schließlich auch eine Besonderheit dieses Opfers: Das Opfertier wurde, nachdem Nieren und Fett ihm abgetrennt und auf dem Altar verbrannt worden waren, wie beim Friedensopfer, das Tier wurde, im Vers 12 steht es, dann hinausgetragen und außerhalb des Lagers verbrannt. Den ganzen Stier, Vers 12, Den ganzen Stier soll er hinausbringen außerhalb des Lagers an einen reinen Ort zum Schutthaufen der Fettasche und soll ihn auf Holzscheiten mit Feuer verbrennen. Auf dem Schutthaufen der Fettasche soll er verbrannt werden. Bei diesem Schuldopfer steht diese Aussage, ein lieblicher Geruch für den Herrn, nicht im Vordergrund, denn es steht bei den verschiedenen, es werden 4, 5, 6 verschiedene Sündopfer beschrieben und nur bei einem steht, dass es ein lieblicher Geruch war dem Herrn, nämlich im Vers 31. Kapitel 4, Vers 31. Alles sein Fett soll er abtrennen, so wie das Fett vom Friedensopfer abgetrennt wird. Und der Priester soll es auf dem Altar räuchern zum lieblichen Geruch des Herrn. Es steht nur einmal, um uns daran zu erinnern, dass der Herr, auch als er zur Sünde gemacht wurde, in seinem Ausharren im Willen Gottes ein lieblicher Geruch war. Darum wird es auch hier gesagt. Die besondere Bedeutung dieses Opfers, der Name macht es schon deutlich, es ist ein Opfer, das deshalb sein musste, weil die Sünde in Gottes Schöpfung eingedrungen war. Und so musste Gottes Gerechtigkeit wegen die Sünde gerichtet werden. Sie wurde gerichtet im Sohn. Dann geht es, und das zeigt uns der Satz, der sehr häufig vorkommt, im Zusammenhang mit dem Blut, das ausgegossen wird, das Blut, das gesprengt wird, das Blut, das ausgegossen wird, das Blut, das an die Hörner des goldenen Altars und des Brandopferaltars gestrichen wird. Da steht wiederholt der Satz, und es wird ihnen vergeben werden. Kapitel 4, Vers 20. Dann Kapitel 4, Vers 26. So tue der Priester Sühnung für ihn wegen seiner Sünde, und es wird ihm vergeben werden. Vers 31. Und es wird ihm vergeben werden. Vers 35. Und es wird ihm vergeben werden. Kapitel 5. Vers 10, und es wird ihm vergeben werden. Und Kapitel 5, Vers 13, und es wird ihm vergeben werden. Wir brauchen beides. Einerseits brauchen wir, weil wir eine sündige Natur haben, einen Retter, der für uns das Gericht Gottes getragen hat, über die Sünde, die sündige Natur. Gott hat die Sünde im Fleisch gerichtet an seinem Sohn. Die Sünde. Aber wir brauchen auch einen Retter, einen Erlöser, der bezahlt hat für unsere Sünden, für unsere sündigen Taten. Und so haben wir durch das Blut des Herrn Vergebung unserer sündigen Taten. Das sind zwei Seiten der Sünde, die im Neuen Testament ausführlich, gründlich, deutlich behandelt werden. Und darum geht es also beim Sündopfer. Sehen wir uns jetzt einige der symbolischen Einzelheiten an. Im Vers 2, wir hatten den Vers gelesen, da steht dieser Ausdruck, wenn jemand aus Versehen sündigt. Das hebräische Wort für Versehen, Shagaga. Shaga heißt irren. Und meist ist gemeint eben aus Versehen, aus Unwissenheit, aus Schwachheit. Das wird wiederholt gesagt, auch im Vers 13, wenn die ganze Gemeinde Israel aus Versehen sündigt. Vers 22, wenn ein Fürst sündigt und tut aus Versehen eines von allen Verboten des Herrn. Vers 27, wenn jemand vom Volk des Landes aus Versehen sündigt. Nun, es wird uns hier deutlich, dass Sünde aus Versehen von Gott als Sünde angerechnet wird. Wir sind nicht schuldfrei, wenn wir aus Versehen sündigen. Aber was es mir hier, oder was mir als das Entscheidende hier zu sein scheint, ist Folgendes. Wenn hier wiederholt gesagt wird, der Priester, der Fürst des Volkes, das Volk, jemand aus dem Volk sündigen aus Versehen, dann wird uns bewusst, dass wir eine Natur haben, die Sünde produziert. Und wir merken es nicht einmal, weil unsere Natur so verdorben ist. Und wie oft ist es, geht es auch uns so, wir haben wissend gehandelt, wir wussten schon, was wir taten, merkten aber erst nachher, das war Sünde vor Gott. Weil wir so sündig sind, sündigen wir aus Versehen. Also das zeigt uns unsere völlige Verdorbenheit, entlastet uns in keiner Weise, sondern überführt uns unserer wirklichen Verdorbenheit. Weil wir so verdorben sind, sündigen wir beständig, immer wieder aus Versehen. Wir sündigen oft auch wissend, wo wir auch wissen, jetzt sündigen wir, jetzt setzen wir unseren eigenen Willen durch, tun etwas Verbotenes, wir wissen, was wir tun, das auch. Nun, dieses erste Opfer schreibt, was der gesalbte Priester zu tun hat, wenn er gesündigt hat. Lesen wir jetzt die Verse 4 bis 12. Und er soll den Stier an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft vor den Herrn bringen und seine Hand auf den Kopf des Stieres legen und den Stier schlachten vor dem Herrn. Und der gesalbte Priester nehme vom Blut des Stieres und bringe es in das Zelt der Zusammenkunft. Und der Priester tauche seinen Finger in das Blut und sprenge von dem Blut 7-mal vor dem Herrn gegen den Vorhang des Heiligtums hin. Und der Priester tue vom Blut an die Hörner des Altars des wohlriechenden Räucherwerks, der im Zelt der Zusammenkunft ist, vor dem Herrn. Und alles Blut des Stieres soll er an den Fuß des Brandopferaltars gießen, der am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft ist. Und alles Fett vom Stier des Sündopfers soll er von ihm abheben. Das Fett, das das Eingeweide bedeckt, und alles Fett, das am Eingeweide ist, und die beiden Nieren, und das Fett, das an ihnen, das an den Lenden ist, und das Netz über der Leber, samt den Nieren, soll er es abtrennen, so wie es abgehoben wird vom Rind des Friedensopfers. Und der Priester soll es auf dem Brandopferaltar räuchern, und die Haut des Stieres und all sein Fleisch samt seinem Kopf und seinen Beinen mit seinem Eingeweide und seinem Mist, den ganzen Stier, soll er hinausbringen, außerhalb des Lagers, an einen reinen Ort, zum Schutthaufen der Fettasche, und soll ihn auf Holzscheiten mit Feuer verbrennen. Auf dem Schutthaufen der Fettasche soll er verbrannt werden. Nun, hier stehen einige Dinge, die uns schon bekannt sind. Handauflegung, Identifikation. Hier geht es um Sünde und Sünden. Und so bedeutet hier die Identifikation, dass Christus sich mit unserer Sünde eins gemacht hat. Beim Brandopfer sahen wir, Christus hat uns mit sich eins gemacht. Und so wird all das, was Christus für Gott bedeutet, uns zugeschrieben. Hier geht es um Identifikation des Sünders mit dem Herrn, nein, des Herrn mit dem Sünder. Der Herr wurde zur Sünde gemacht am Kreuz. Christus wurde unsere Sünde zugerechnet. Und dem Sünder wurde Christi Gerechtigkeit zugerechnet. Das ist das Prinzip der Zurechnung. Eine ganz grundlegende Wahrheit der ganzen Erlösung. Und dann soll der Priester vom Blut des Pharren nehmen, oder des jungen Stieres, Pharre ist übrigens ein hebräisches Wort, Par, das zeigt, dass die Viehhändler, die reden ja Jiddisch. Und darum sind solche Wörter, sind altebräische Wörter. Par, ja, der Fern. Aber jetzt in der entstaubten Elberfelder, oder wie wir sagen sollen, steht der junge Stier. Den Fern versteht ja niemand mehr. Außer eben Viehhändler. Ja, ein Pfarrer.
Nicht der Pfarrer.
Nein, nicht der Pfarrer. Ja, der heißt auch, wenn man es richtig ausspricht, dann. Das heißt nicht Pfarrer, sondern Pfarrer. Sauber artikuliert. Ja. Das Blut des jungen Stieres wurde also ins Heiligtum gebracht. Und dann steht, dass der Priester siebenmal vor dem Herrn gegen den Vorhang des Heiligtums hinsprengt. Und das zeigt, es geht um Zugang zu Gott. Und das zeigt uns, was das Furchtbare an der Sünde ist. Erstens, Sünde richtet sich gegen Gott. Und darum schließt Sünde von Gottes Gegenwart aus. Der Sünde wegen verstößt Gott den Menschen aus seiner Gegenwart. Und das ist, wenn es so bliebe, das ist, und das ist für die, die in der Sünde bleiben, das ist die Hölle des Sünders. Von Gott hinausgetan auf immer. Und das ist für den Menschen Hölle, weil der Mensch es, oder weil der Mensch so gemacht ist, so geschaffen ist, dass er allein in Gottes Gegenwart froh und glücklich und wirklich Mensch sein kann. Sünde hat den Menschen von Gottes Gegenwart vertrieben. Durch das Sündopfer kann jetzt der Mensch wieder in Gottes Gegenwart geführt werden. Das Blut wird siebenmal gesprengt. Das bedeutet, dass die Bedeutung, die Wirkung des Blutes, es wird das Zeugnis von der Wirkung des Blutes, wird vor Gott ausgebreitet, ausgesprochen. Was das Blut gewirkt hat. Das Blut ist das Zeugnis dafür, dass der Unschuldige unsere Schuld auf sich nahm, der Reine zur Sünde gemacht wurde und den Tod des Sünders erlitt. Und weil er das getan hat, können wir jetzt hinzutreten. Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu. Dadurch haben wir Zugang, Eintritt in das Heiligtum. Und dann sollte der Priester vom Blut an die Hörner des Altars, nämlich des goldenen Altars, der in der Stiftshütte steht, tun. Der Altar in der Stiftshütte, der goldene Altar, der Altar des Räucherwerks, wie er hier genannt wird, der Altar des wohlriechenden Räucherwerks, ist ein Typus auf den Herrn als unser hoher Priester und unser Fürsprecher. Denn Räucherwerk, aufsteigendes Räucherwerk, ist ein Hinweis auf Gebet. Zwei Stellen dazu, Psalm 141, Vers 2. Psalm 141, Vers 2. Ich lese die Verse 1 und 2. Herr, ich habe zu dir gerufen, eile zu mir, nimm zu Ohren meine Stimme, wenn ich zu dir rufe, lass als Räucherwerk vor dir bestehen mein Gebet. Und dann Offenbarung 5, Vers 8. Goldene Schalen von Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Also Räucherwerk steht für Gebet, aufsteigendes Räucherwerk. In der Stiftshütte spricht alles von Christus, der goldene Altar, ein Hinweis auf Christus, den Fürsprecher, den Sachwalter und den hohen Priester seines Volkes. Und weil er sein Blut für uns vergossen hat, darum kann er uns in der beständigen Beziehung zu Gott erhalten. Wir sind Kinder Gottes geworden und wir bleiben es. Wenn wir sündigen, werden wir nicht wieder aus der Familie ausgestoßen, dass wir nachher keine Kinder Gottes mehr sind. Wir werden erhalten in dieser Beziehung zu Gott, unserem Vater, auch wenn wir gesündigt haben. Eine Stelle dazu aus dem 1. Johannesbrief. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter oder einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Deshalb kann er unser Fürsprecher sein. Und darum werden wir nicht enterbt, auch wenn wir als Kinder Gottes sündigen. Das Blut an den... Bitte?
Diesen Vers. Und wenn jemand sündig wird, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Ist das jetzt im Durativ oder ist das jetzt als nur punktuell gemeint?
Ja, lass mir das für nachher. Also wir haben einen Fürsprecher beim Vater. Und zwar, weil er die Sühnung ist für unsere Sünden. Weil er bezahlt hat für unsere Sünden. Und dann heißt es hier, die vier Hörner des Altars. Die Hörner sprechen von Kraft, von Stärke. Nur eine Stelle dazu, 5. Mose 33, 17. Da heißt es im Segen über Josef, sein ist die Majestät des Erstgeborenen, seines Stieres und Hörner des Wildochsen sind seine Hörner, mit ihnen wird er die Völker insgesamt niederstoßen bis an die Enden der Erde. Hörner stehen für Kraft, für Stärke. Die vier Hörner des Altars stehen für die Wirksamkeit der Fürbitte des Herrn. Für die Kraft der Fürbitte des Herrn. Vier Hörner rundherum, umfassend, weltweit. Und darum sagt 1. Johannes 2,1 und 2, er ist die Sühnung für unsere Sünde, nicht allein der unsrigen, sondern für die ganze Welt. Dann soll das Blut des Pfarrers an den Fuß, oder des Jungstiers, an den Fuß des Brandopferaltars gegossen werden. Das Leben ist im Blut. Wir haben diese Stelle mehr als einmal schon aufgeschlagen. 3. Mose 17, 11. Das Leben des Fleisches, das Leben ist im Blut. Der Herr hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Das Blut wurde ausgeschüttet. Und sie standen da, die Israeliten, und sahen das, wie das Blut, das man aufgefangen hatte, nachher wurde es ausgeschüttet. Und Jesaja muss daran gedacht haben, als er in Jesaja 53 vom Lamm spricht, vom Sündopfer spricht, der zerschlagen wurde unserer Sünde wegen. Und dann sagt er, er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Das ist die Erfüllung von diesem Schattenbild. Jesaja 53, Vers 12. Darum werde ich ihm Anteil geben an den vielen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Und so sehen wir erneut, wie einerseits das Blut, es wird ins Heiligtum getragen, es spricht zu Gott. Und nachher das Blut, das wird vor den Augen der Opfernden ausgeschüttet. Es spricht auch zu uns, zu unserem Gewissen. Sodass wir wissen, der Herr hat vollkommen bezahlt. Er hat das Gericht über die Sünde getragen und er hat mit seinem Blut gesühnt für unsere Sünden. In Versen 8 bis 10 werden Anweisungen gemacht, die schon beim Friedensopfer gegeben wurden. Und hier sagt also Gott den Israeliten erneut, dass das Ergebnis des Sündopfers Friede ist mit Gott. Dann der Vers 12. Nachdem der Jungstier geschlachtet worden war und nachdem man das Blut ins Heiligtum getragen und vor dem Herrn gesprengt hatte und nachdem man den Rest des Blutes am Fuß des Brandopferaltars ausgegossen hatte, nahm man das Tier und trug es hinaus vors Lager. Nun, der das Opfer brachte, dieses Tier zum Priester brachte, er wusste ja, Gott hat das Opfer angenommen. Er hat das Blut gesehen, ist gesprengt worden, es ist ausgeschüttet worden, das Fett und die Nieren sind auf dem Altar verbrannt worden. Und so wusste er, dass jetzt seine Sünde vergeben war. Aber weshalb sollte denn das noch gemacht werden? Dass nachher das Tier hinausgetragen und außerhalb des Lagers verbrannt werden sollte. Gott wollte hier seinem Volk beibringen, wie furchtbar Sünde ist. Hier wird gezeigt, wie die Sünde im Fleisch gerichtet wird. Wie Gott die Sünde im Fleisch, die Sünde, die Menschen ist, richtet. Römer 8, Vers 3. Da steht denn, dass dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott. Indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte. Er richtete die Sünde im Fleisch. Gott vergibt uns unsere sündige Natur nicht. Er richtet unsere sündige Natur. Er hat die sündige Natur an Christus gerichtet. Und an seinem Tod, am Gericht, das er trug, sehen wir Gottes Urteil über den Menschen. Über den sündigen Menschen. Sind uns die Sünden vergeben, dann dürfen wir daraus nicht schließen, Sünde sei ja dann nicht ernst. Und doch wie nahe ist uns dieser schlimme Gedanke, wir könnten in der Sünde verharren, weil wir ja Gnade und Vergebung empfangen haben. Der Gedanke ist so nahe. Und so wollte Gott offensichtlich hier dem Volk schon zeigen, dass Sünde eine furchtbare, eine schlimme Sache ist. Römer 6, Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme, das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind. Das Gericht über die Sünde ist ergangen. Die Sünde im Fleisch ist verurteilt. Darum können wir nicht. Es ist eine moralische Unmöglichkeit. Paulus sagt ja in Römer 6, er geht auf diese Frage ein, indem er sie dreifach beantwortet. Erstens sagt er, wir können gar nicht, es ist eine moralische Unmöglichkeit, es ist eine Monstrosität. Zweitens sagt er, wir brauchen auch nicht. Die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Ach ja, drittens, wir wollen auch nicht. Können nicht, wir brauchen nicht, wir wollen nicht. Diese drei Dinge in Römer 6. Warum wollen wir nicht? Paulus sagt, übrigens, ja, beachten wir diesen Unterschied. Sollten wir in der Sünde verharren? Vers 1, nein, ist unmöglich. Dann Vers 12, das ist dieses dritte, Vers 15, sollten wir sündigen. Und hier geht es um einzelne Tatsünden. Man kann sich als Christ ja manchmal genau das ausrechnen, das hat Mark heute gesagt, dass wir denken, ja, ich kann ja das doch machen und nachher den Herrn um Vergebung bitten. Und dann sagt Paulus, mit Sünde kann man nicht spielen, denn wir werden Knechte dessen, dem wir dienen. Und wenn wir denken, wir können einfach einmal eine Sünde begehen und nachher Buße tun, dann kann es sein, dass Gott uns dieser Sünde dahin gibt, dass sie uns so gefangen hält, dass wir gar nicht mehr Buße tun mögen und wollen, also auch nicht können. Und darum will ich nicht mit Sünde spielen. Wir wollen nicht sündigen. Und so lehrt uns das Neue Testament, dass die Tatsache, dass Gott uns vergeben hat und dass wir durch das Werk Christi vollkommene Vergebung haben, dass er alles für uns getan hat, dass wir Kinder Gottes sind, diese Tatsache, die darf uns nie dazu verleiten, Sünde nicht mehr ernst zu nehmen und auch Sünden nicht mehr ernst zu nehmen. Das lehrte Gott durch diese Maßnahme, das Tier musste nachher hinausgetragen werden und verbrannt werden. Ich will eine Stelle aus den Psalmen aufschlagen. Psalm 130, Vers 4. Wir lesen von Vers 1 an. Aus den Tiefen rufe ich zu dir, Herr. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, auf die Ungerechtigkeiten achtest, Herr, wer wird bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit du gefürchtet werdest. Und wir haben gesehen, beim Sündopfer heißt es immer wieder, 5, 6 Mal, und es wird ihm vergeben werden. Wir haben in Christus Vergebung der Schuld, Vergebung der Sünden. Und jedes Mal, wenn wir daran denken, macht es uns dankbar. Und wie oft danken wir ihm dafür, für dieses Wunder. Und wir haben Vergebung gefunden im Glauben an Jesus Christus. Bei Gott ist Vergebung gefunden, damit wir ihn fürchten. Wie hängt das zusammen? Nun, wenn wir so urteilen, wie offensichtlich einige taten, nachdem sie das Evangelium der Gnade Gottes gehört hatten, dass sie sagten, ja, dann können wir ja weiter sündigen. Gott ist ja gnädig. Dann haben wir nicht verstanden, wie furchtbar die Sünde ist. Und dann sind wir wahrscheinlich gar nie durch Sündennot gegangen. Der Beter im Psalm 130 ist durch Sündennot gegangen. Er war in großer Tiefe, weit weg, ganz hilflos. Und dann hat er erfahren, wie Gott ihm vergeben hat. Dann hat er gemerkt, ich kann mir selbst die Schuld nicht nehmen. Wir können uns ja nicht selbst freisprechen von unserer Schuld. Es gibt solche Künstler, die machen das. Die stehlen jemandem etwas nach, vergeben sich selbst den Diebstahl. Ja, Psychologen sagen ja, dass man das tun soll. Sich selbst vergeben. Dann quält dich deine Schuld nicht mehr. Aber es geht gar nicht. Wir können uns selbst die Schuld nicht nehmen. Das kann nur Gott, gegen den wir gesündigt haben. Und das ist in Gottes Hand. Nicht in unserer Hand. Uns zu vergeben ist Gottes Recht und nur Gott hat dazu die Macht. Und wenn er allein dazu die Macht hat, ja, dann werde ich zusehen, dass ich ihn nicht reize, der allein dazu die Macht hat. Denn sonst könnte er mich an eine Sünde binden und ich komme nicht mehr von ihr los. Nun, manche denken vielleicht, ja, widerspricht denn das nicht der Tatsache, Christus hat er bezahlt, wenn ich ihm gehöre? Nein, es widerspricht dieser Tatsache nicht. Sondern diese Sünde, an die Gott mich binden kann, wir haben ein Beispiel dafür im Alten Testament, sie wird mich in meinem Gewissen beständig quälen und plagen und ich bekomme im Gewissen keine Ruhe und Gewissheit der Vergebung. Denn diese Gewissheit wirkt Gott durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Und darum ist es wirklich so, bei Gott ist Vergebung, damit wir Gott fürchten. Ja, ein Kind Gottes, das ein Kind Gottes ist, ein Kind Gottes kann auch in der Sünde enden und von der Sünde nicht loskommen. Und dann kann es sein, dass Gott ein Kind Gottes so, nur noch so von der Sünde befreien kann, wie er Simson von der Sünde befreite oder wie er diesen Mann in Korinth von der Sünde befreite, der in Hurerei lebte mit der Frau seines Vaters, durch den Tod, durch den leiblichen Tod. Simson, er hat genau das gemacht, wovor Paulus in Römer 6, Vers 15 warnt. Sollten wir sündigen, also einzelne Sünden begehen? Simson hatte sich daran gewöhnt. Ich bin der Nasir Gottes, ich habe das Wohlgefallen Gottes. Und jedes Mal, wenn es brenzlig wird, dann kann ich wieder mich mit einem Ruck zu Gott wenden und dann ist die Kraft Gottes wieder da und dann schüttle ich die Feinde ab. Und manche Christen, die tun das so. Die denken, sie können ein bisschen sündigen und nachher, ich kann ja nachher Buße tun und mich beugen, nachher ist wieder gut. Und einmal ging es dann nicht mehr bei Simson. Dann meinte er auch, er könne die Feinde wieder abschütteln wie immer und da war Gottes Kraft von ihm gewichen. Gott war von ihm gewichen. Und er wurde dann geblendet und an Ketten gefesselt und er konnte wirklich nur durch den Tod davon befreit werden, dass er immer wieder einfach seiner Lust folgte, berechnend, wissend, was er tat. Einfach wissend, Gott ist ja mit mir. Und so gab Gott ihn dahin. Hebräer 11 zählt ihn auf unter den Gläubigen und damit durch Glauben Gerechten und Geretteten. Er ist schon gerettet. Aber wollen wir so enden? Nein, darum ist eben bei Gott Vergebung, und das sollen wir verstehen und erkennen, damit wir Gott fürchten. Ich lese hier noch ein Zitat. Nein, zuerst, ja, noch ein Zitat aus wieder von diesem schottischen Bibelausleger Andrew Bonar. Er schreibt hier zu Vers 21, Kapitel 4, Vers 21, nachdem das Sündopfer beschrieben worden ist, das die ganze Gemeinde darbringt, nachdem die ganze Gemeinde gesündigt hat. Dann heißt es, und so tue der Priester Sühnung für sie im Vers 20, und es wird ihnen vergeben werden. Eben Vergebung auch der bestimmten Sünde oder der Sünden. Und er soll den Stier hinausbringen außerhalb des Lagers und ihn verbrennen, so wie er den ersten Stier verbrannt hat. Es ist ein Sündopfer der Versammlung. Und dazu schreibt Andrew Bonar, es ist bemerkenswert, dass diese Anweisung auf die Deklaration von Vergebung folgt. Diese Anweisung will gewiss Abscheu vor der Sünde wecken, und zwar auch nachdem sie vergeben worden ist. Wem vergeben worden ist, der sieht am klarsten, wie schlimm Sünde ist. Nur jemand, der Vergebung empfangen hat, kann mit Paulus rufen, ich elender Mensch, wer wird mich befreien von diesem Leib der Sünde? Noch eine Stelle, jetzt aus dem Neuen Testament, im Hebräerbrief, findet sich eine Stelle, die genau auf das Sündopfer Bezug nimmt und uns dann sagt, dass unser Herr tatsächlich zum Sündopfer gemacht wurde. Hebräer 13, Verse 11 und 12. Hebräer 13, Verse 11 und 12. Denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird durch den hohen Priester, das ist eben das Sündopfer, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Genau diese beiden Dinge sind beim Sündopfer. Darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Das ist also der Grund, warum der Herr vor die Stadt hinaus geführt werden musste, um dort zu leiden. Um die Erfüllung dieses Schattenbildes zu sein. Wir können es auch umgekehrt sagen, weil Christus einst so leiden sollte, hat Gott das Schattenbild so verordnet. Ja, das ist etwas, worüber wir manchmal nachdenken, aber wir spüren es, wir empfinden es, dass wir hier nur ganz schwach ahnen und dem Herrn nur ein ganz kurzes Stück weit folgen können. Denn was das bedeutete für ihn, zur Sünde gemacht zu werden, das ist ganz unbegreiflich. Es ist für uns auch deshalb so schwer zu verstehen, weil es uns nicht schwerfällt zu sündigen. Wir bekommen schon manchmal Gewissensbisse, das Gewissen beunruhigt uns, aber meistens nachträglich. Während wir sündigen, es fällt uns nicht schwer. Es geht uns ganz leicht von der Hand. Und für den Herrn war Sünde das Furchtbarste. Er hasste Sünde. Er war rein, kannte keine Sünde und dann zur Sünde gemacht zu werden. Nun, es ist etwas, das wir auch nie, wahrscheinlich nie werden wirklich ergründen können, ganz sicher als Geschöpfe nicht ergründen können. Als Gott seinen Sohn zur Sünde machte, ließ er es dunkel werden. Niemand, kein Geschöpf konnte, sollte, durfte das sehen. Der Sohn Gottes zur Sünde gemacht. Wo Gott das Gericht auf seinen Sohn legte. Hinausgetan. Das ist ja eben die Hölle der Verlorenen. Hinausgetan. Hinausgetan aus Gottes Gegenwart. Für immer von Gott verlassen. Und er wurde von Gott verlassen. Dieses Opfertier konnte ein Weiblein sein, so steht in Kapitel 4, Vers 28. Und seine Sünde ist ihm kundgetan worden, die er begangen hat, so soll er seine Opfergabe bringen, eine Ziege ohne Fehl, ein Weibchen, für seine Sünde, die er begangen hat. Also ein weibliches Tier, wir haben gesehen, das Männliche steht für das aktiv Handelnde, das Weibliche steht für das passiv Empfangende oder Erleidende. Das Sündopfer zeigt uns den Herrn als den, der alles erlitt. Alles erduldete, über sich ergehen ließ. Ich will noch auf einen Ausdruck verweisen, auf Kapitel 5, und dann haben wir noch einige Augenblicke Zeit für das Schuldopfer. In Kapitel 5, da geht es immer noch um das Sündopfer, wenn jemand sündigt, Vers 1, dadurch, dass er die Stimme des Fluches hört und er war Zeuge, sei es, dass er es gesehen oder gewusst hat, wenn er es nicht anzeigt, so soll er seine Ungerechtigkeit tragen. Und wenn jemand irgendetwas Unreines anrührt, sei es das Aas eines unreinen wilden Tieres oder das Aas eines unreinen Viehs oder das Aas eines unreinen kriechenden Tieres, ist es ihm auch verborgen, so ist er unrein und schuldig. Tod ist Verunreinigung, das wird hier deutlich, wird auch an anderen Stellen deutlich. Tod ist Verunreinigung, weil Tod hier mit Sünde zusammenhängt. Und so kann jemand verunreinigt sein durch Sünde und durch Tod und es ist ihm verborgen. Und er ist trotzdem unrein und schuldig. Ja, wir ahnen nicht, wie viel uns noch verborgen ist. Wie viel uns noch verborgen ist an Sünde, an Verunreinigung. Aber es ist trotzdem Sünde und Schuld vor Gott. Auch wenn es uns verborgen ist. Ja, es werden ja ins Bücher aufgetan werden. Das gilt für die Menschen vor dem großen weißen Thron, Bücher, Werke, Verzeichnisse von nie empfundener Schuld. Es war ihnen verborgen, sie wollten es nicht wahrhaben, sie haben es verdrängt, es ist doch Schuld. Und manchmal lässt mich das schon ein wenig erschrecken. Nun, es ist sicher nicht gesund, wenn wir immer damit herumlaufen, aber manchmal lässt es einen schon erschrecken. Manchmal bin ich schon ein wenig bange davor, vor dem Augenblick, wo wir vor dem Herrn offenbar werden. Da kommen auch verborgene Dinge ans Licht. Nun, wir brauchen deshalb davor nicht erdrückt oder davor nicht erdrückt zu werden, weil wir dürfen ja wissen, der Herr hat dafür bezahlt, für uns, so wir an ihn glauben. Und so werden wir dann, wenn wir alles Verborgene sehen, wofür der Herr auch bezahlt hat, und alles Verborgene, das in uns und an uns war während unseres ganzen Erdenlebens, dann werden wir begreifen, erst dann wirklich begreifen, wie groß Gottes Gnade und Treue war, dass er mich, Sünder, rettete, bewahrte, über mir wachte, mir Gutes tat und mich vollendete trotzdem. Im Vers 5 steht in Kapitel 5, im Vers 5 zum ersten Mal, dass die Sünde bekannt werden muss. 3. Mose 5, Vers 5, es soll geschehen, wenn er sich in einem von diesen verschuldet, so soll er bekennen, worin er gesündigt hat. Und das sind die beiden Seiten der Rechtfertigung Gottes. Gottes Gerechtigkeit wurde befriedigt durch das Werk Christi. Er hat für die Sünde das Gericht getragen. Und so ist Gottes Gerechtigkeit Genüge getan worden. Aber jetzt muss auch von uns her Gottes Gerechtigkeit Genüge getan werden. Und das geschieht durch Buß und Bekenntnis. In der Buße geben wir Gott Recht in seinem Urteil über uns. Und wenn wir Sünde bekennen, dann geben wir Gott Recht in seinem Urteil über unsere Taten. Es war eine böse Tat, wie Gott es sagt. Ich bekenne, es war eine böse Tat und so rechtfertige ich Gott. Auch das muss sein. Gott will, dass wir ihm die Ehre geben durch Bekennen. Und so seiner Gerechtigkeit Genüge tun. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt darum, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Zusammenfassung des Sündopfers. Unser Herr ist das Sündopfer, der in der Gleichgestalt des sündigen Fleisches in diese Welt kam. Er war nicht sündig, aber in der Gleichgestalt des sündigen Fleisches und dann zur Sünde gemacht wurde von Gott, zur Sünde gemacht wurde zum Fluch, um dort den Fluch für uns zu tragen. lesen wir jetzt diese beiden Stellen, 2. Korinther 5, 21 und Galater 3, 3. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Galater 3, 13. Galater 3, 13. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen käme, damit wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Er wurde zur Sünde gemacht. Auf diese Weise hat er durch sein Opfer die Sünde abgeschafft. Durch sein Opfer hat er die Sünde abgeschafft. Einzahl. Johannes 1, 29, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Nicht die Sünden der Welt trägt, so wird das manchmal gesagt. So steht nicht da. Er hat nicht die Sünden aller gesühnt, sonst kämen alle in den Himmel. Aber er hat die Sünde, das Prinzip der Sünde, wegen der Sünde Adams, hat er Gottes Gericht getragen. Und in dem Sinn wurde er zur Sünde gemacht, um der Menschen und der Menschheit willen. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und Hebräer 9, 26, er ist erschienen in der Vollendung der Zeitalter zur Abschaffung der Sünde. Auch das Prinzip der Sünde durch ein Opfer. Mit seinem Blut hat er bezahlt für die Sünden, und ich sage es jetzt so, wie wir es empfangen und erfahren, für die Sünden derer, die ihre Sünden bekennen und an ihn glauben. Das ist aus unserer Sicht gesagt. Und darum ist es die Verantwortung jedes Menschen, seine Sünden zu bekennen und an ihn zu glauben. Und dann darf er wissen, wenn er das glaubt, dass der Herr mit seinem Blut bezahlt hat auch für meine Sünden. Das Matthäus- und das Markus-Evangelium, diese beiden Evangelien zeigen uns den Herrn als das Sündopfer. Und zwar zeigt sich das daran, dass beide, Matthäus und Markus, uns diesen Ruf des Herrn am Kreuz überliefert haben, der uns zeigt, dort wurde er zur Sünde gemacht, als Gott ihn verließ. Markus 15, Vers 34, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann zum Schuldopfer, einige Gedanken, ganz kurz nur. Das besondere Merkmal des Schuldopfers, vom Schuldopfer lesen wir in 3. Mose, Kapitel 5, ab Vers 14 bis zum Vers 26. Lesen wir zuerst die Verse 14 bis 16 und dann sage ich einige Sätze nur dazu. 3. Mose 5, 14 bis 16. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Wenn jemand Untreue begeht und aus Versehen an den heiligen Dingen des Herrn sündigt, so soll er dem Herrn sein Schuldopfer bringen, einen Widder ohne Fehl vom Kleinvieh, nach deiner Schätzung an Sekeln Silber nach dem Sekel des Heiligtums zum Schuldopfer. Und was er an dem Heiligen gesündigt hat, soll er erstatten und dessen Fünftel darüber hinzufügen. Und er soll es dem Priester geben. Und der Priester soll Sühnung für ihn tun mit dem Widder des Schuldopfers, und es wird ihm vergeben werden. Beim Schuldopfer musste der, der sich verschuldet hatte, die Schuld bezahlen, also etwas erstatten. Das ist hier das Besondere. Das war nur bei diesem Opfer der Fall. Das Schuldopfer war ein Widder, Das Opfertier hier wird immer als ein Widder bezeichnet. Nun, die besondere Bedeutung dieses Opfers ist, dass der Herr für alles bezahlt hat. Für jede Sünde, jede sündige Tat, die die Schuld des Menschen ausmacht, und jede sündige Tat mehrt seine Schuld vor Gott. Und der Herr hat für jede Schuld bezahlt. Darum wird ausdrücklich gesagt, dass hier der Opfernde, er muss ein Schuldopfer bringen nach der Schätzung des Priesters. Und zwar nach dem Schekel des Heiligtums. Das heißt, nach dem unbestechlichen Urteil des Herrn selbst, der Priester steht für den Herrn, nach der Waage, nach dem Maß des Heiligtums. Der Herr hat für alle Sünden, alle Schuld seines Volkes bezahlt. Das ganze Gewicht wurde auf ihn gelegt. Und er hat bezahlt. Und ich will hier noch eine praktische Anwendung für uns anfügen. Wenn wir bedenken, dass jede sündige Tat unsere Schuld vor Gott mehrt, dann können wir mindestens ahnen, dass unsere Schuld unermesslich groß sein muss. Sie wächst ins Unendliche. Und das hat der Herr ja in einem Gleichnis auch gelehrt. Das Gleichnis vom Schalksknecht, der hat eine Schuld von Zehntausenden von Talenten. 10.000 Talente. Ich habe das einmal ausgerechnet, habe es aber schon wieder vergessen. Ich vergesse sehr viel und zahle erst recht. 10.000 Talente, wenn man das also umrechnet in Tagesgehälter, dann müsste jemand Zehntausende von Jahren arbeiten und noch mehr. Ich weiß die Zahl nicht. Vielleicht ist jemand da, der es einmal ausgerechnet hat und es noch weiß.
3,5 Milliarden
Euro. Ah ja, gut, aber jetzt, ich habe es umgerechnet, Talente sind wie viele Denare, sind wie viele Tageslöhne, wie lange, und man müsste also so viele Menschenleben zur Verfügung haben, also man kann es gar nicht abzahlen. Unmöglich. Und so groß ist die Schuld eines jeden von uns. Das lehrt uns Gott gegenüber eine unendliche Dankbarkeit. Wir können ihm nur danken, Herr, du hast mir die Schuld erlassen. Wie dankbar bin ich. Und das lernen wir daraus, dass wir von Herzen einander vergeben. Und wenn wir das nicht können, darum geht es ja in diesem Gleichnis, Matthäus 18, 21 bis 35. Wenn wir nicht von Herzen einander vergeben können, dann haben wir wahrscheinlich gar nie begriffen, wie groß unsere Schuld ist, und vielleicht gar nicht Vergebung empfangen von Gott. Jemand, der nicht vergeben kann, um dessen Seele habe ich ganz große Sorge. Und so lehrt er uns zu beten, vergib uns unsere Schulden, jeden Tag. So wie wir jeden Tag unser täglich Brot brauchen, brauchen wir jeden Tag Vergebung des Herrn. Gib uns heute unser täglich Brot, vergib uns unsere Schulden, und dann, wie wir auch vergeben unseren Schuldigern. Genauso. Und wenn wir dankbar sind für die tägliche Vergebung, dann sind wir auch froh und dankbar, dass wir einander vergeben dürfen. Und dann tun wir es gern. Gern, gern. Und gebe der Herr, dass wir aus Dankbarkeit dafür, dass der Herr unser Schuldopfer geworden ist, auch gerne, gerne einander vergeben. Das ist lebenswichtig für das Zusammenleben in der Gemeinde.